Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Zinsen sind niedrig und sie sinken immer weiter. Banken müssen jetzt für ihre Barreserven 0,5% Zinsen bei der Europäischen Zentralbank zahlen. Und wir alle bekommen auf das Ersparte nichts mehr oder so gut wie nichts mehr. Es sei denn, wir legen geschickt an. Wir sprechen in dieser Episode des Update-Podcasts mit einer Finanzbloggerin über Anlageideen.
Ein Festgeldkonto bedeutet, dass ich einen Vertrag eingehe. Also ich sage zum Beispiel, ich lasse meine 10.000 Euro dort ein bis fünf Jahre liegen und bekomme dafür einen festgeschriebenen, vorher definierten Zins.
Ein Thema, über das wir gleich sprechen, mit dem habt ihr aber wahrscheinlich nicht gerechnet heute bei uns. Jagdreisen nämlich, wenn Menschen sich für viel Geld in die Natur bringen lassen, um dort wilde Tiere zu schießen. Ilka Knigge aus dem Update-Team, warum ist das gerade aktuell?
Weil ein Streit zwischen einem Jäger und einem Jagdreisenveranstalter seit heute vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach verhandelt wird. Der Mann sagt, ich will 1.500 Euro zurückhaben, denn ich hatte nicht wie versprochen die Chance, einen großen Elch zu schießen. Der Veranstalter sieht das anders und will nicht zahlen. Und ich habe mir den Fall und die grundsätzliche Diskussion um die sogenannte Trophäenjagd mal angeschaut.
Und die Ig-Nobelpreise sind vergeben worden. Das sind die Alternativen, die auch etwas verrückten Nobelpreise. Dieses Jahr gab es die zum Beispiel für Forschungen rund um den Genuss am Kratzen einer juckenden Stelle am Körper. Oder mein Lieblingspreis für Beweise, dass Pizza gegen Krankheiten und Tod schützt, wenn sie in Italien gemacht und gegessen wird, sagen Wissenschaftler aus. Italien, natürlich. Über den Ig-Nobelpreis eines Deutschen sprechen wir und da ging es ums Lächeln. Und wir hatten sogar die Chance, persönlich mit ihm zu sprechen. Der ist gerade nämlich noch in Cambridge. Das alles im Update-Podcast von Freitag, dem 13. September. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der Fall Lüchte. Ein wirklich immer noch sehr schockierender Fall. Auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte sind über Jahre hinweg mehr als 30 Kinder sexuell missbraucht worden. Juristisch ist der Fall heute zu einem Ende gekommen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Ja, die Strafe gegen die beiden Haupttäter ist heute rechtskräftig geworden. Vor einer Woche hatte das Landgericht Detmold die beiden Männer zu 13 bzw. 12 Jahren Gefängnis verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und dagegen haben die Angeklagten innerhalb der möglichen Einspruchsfrist keine Revision eingelegt. Und das hat auch sonst keiner gemacht, also auch nicht die Anklageseite. Heißt also, das Urteil gilt jetzt und keine Revision mehr bei einer höheren Instanz.
Also juristische Aufarbeitung durch, aber politisch geht es eigentlich erst richtig los. Es gibt einen Untersuchungsausschuss des NRW-Landtages. Heute hat er seine erste Arbeitssitzung gehabt. Was ist da rausgekommen?
Naja, konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Kann es auch so früh noch gar nicht geben. Der Untersuchungsausschuss muss ja auch erstmal arbeiten und ermitteln. Und der erste Teil des Treffens heute war auch nicht öffentlich. Da ging es dann um Formalien, zum Beispiel um den Zeitplan für den Untersuchungsausschuss. Und für danach waren dann Fachleute eingeladen. Die sollten erklären, wie die Jugendämter arbeiten und welche Schnittstellen es bei dieser Arbeit zur Polizei gibt. Denn ein Problem beim Fall Lüchte ist, dass bei verschiedenen Behörden Hinweise auf möglichen Missbrauch durch die beiden Haupttäter eingegangen sind. Aber das blieb offenbar ohne weitere Folgen. Und ein Jugendamt hatte einen der beiden Täter sogar als Pflegevater für eins der Missbrauchsopfer eingesetzt.
Das klingt natürlich nach einem fatalen Fehler auf dem Amt.
Ja, und ein anderes Jugendamt sagt auch klar, dass es den Mann nie als Pflegevater eingesetzt hätte, schon wegen seiner Lebensbedingungen, weil er arbeitslos war und auf dem Campingplatz lebte und wegen möglicher Fehler eben bei den Jugendämtern laufen auch Ermittlungen außerhalb dieses Untersuchungsausschusses. Und der will jetzt klären lassen, welche Fehler bei der Kommunikation zwischen den Behörden passiert sind und wie man die in Zukunft verhindern kann. Ein Problem ist auch, dass Lüchte an der Grenze zu Niedersachsen liegt und da mehrere unterschiedliche Behörden beteiligt waren. Denn die Mutter von dem Pflegekind, die lebte in Niedersachsen und da war dann das Jugendamt an ihrem Wohnort für die Vergabe der Pflegschaft zuständig und nicht das Jugendamt, was für Lüchte zuständig ist, wo der Pflegevater und das Kind dann lebten.
Außerdem gab es doch richtige Ermittlungspannen. Da war doch irgendwas verschwunden, so eine Kiste.
Genau, da waren dann plötzlich mehr als 150 Datenträger weg, die in der lokalen Polizeibehörde gelagert waren. Das ist aber auch nicht der einzige Vorwurf, den es gegen die Polizei gibt. Auch sie soll mehrfach nach Missbrauchshinweisen das Ganze nur ans Jugendamt weitergemeldet haben und nicht selbst ermittelt haben. Und deswegen ist ein zweiter Schwerpunkt von diesem Ermittlungsausschuss auch die Frage, ob bei der Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft Fehler gemacht wurden.
Jugendämter, Polizei, gibt es noch einen Schwerpunkt? Punkt.
Ja, und da sind wir dann wirklich komplett politisch. Ist ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Und da wollen die Parlamentarier dann wissen, ob die Landesregierung in dem ganzen Fall richtig gehandelt hat oder ob sie zum Beispiel die Parlamentarier nicht richtig informiert hat.
Was soll am Ende rauskommen?
Also der Ausschussvorsitzende Andreas Kosiski von der SPD hat heute gesagt, dass er auf einen Handlungsempfehlungskatalog hofft, damit man dann Ermittlungspannen und Behördendefizite verhindern kann und so ein schlimmer Missbrauchsfall wie der von Lüchte nicht so lange unentdeckt bleiben kann.
Im Missbrauchsfall von Lüchte hat heute der Untersuchungsausschuss im NRW-Landtag seine erste Arbeitssitzung gehabt. Infos waren das von Britta Wagner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Morgen, in den frühen Morgenstunden, da wurden in München Teile des Flughafens gesperrt. Passagiere konnten nicht in ihre Flieger, sie mussten teilweise aus den Fliegern wieder raus und auch der Abfertigungsbereich musste verlassen werden. Ein Reisender war unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich gegangen und daraufhin wurden zwei Bereiche des Terminals 1 geschlossen. Flüge haben sich dann verspätet, sind teilweise auch ausgefallen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Was sind denn in so einem Fall unsere Fluggastrechte, wenn einfach ein Mensch eben durch so eine blöde Tür durchgeht und wir alle dann dafür den Flug nicht kriegen, haben wir beim Luftfahrtexperten Kurt Schellenberg nachgefragt. Herr Schellenberg, also wenn aus Sicherheitsgründen mein Flug verschoben wird, ausfällt, sich verspätet, was steht mir dann zu?
Ja, wenig leider. Das ist aus meiner Sicht ein astreiner Fall von höherer Gewalt. Die Fluggesellschaft hat alles bereit, der Flughafen auch, aber die Bundespolizei löst eine entsprechende polizeiliche Maßnahme aus. Dafür kann niemand was. Insofern bleibt der Beförderungsanspruch bestehen. Also die Fluggesellschaft muss mich natürlich dann weiter an mein Ziel bringen, aber es gibt keine Ausgleichsmöglichkeit.
Moment, dafür kann niemand was, außer der Depp, der durch die Tür gegangen ist.
Ja, der Depp, der kann was dafür oder die Deppin. Da muss man natürlich erstmal schauen, wer hat überhaupt Ansprüche. Das kann ja nur der Flughafen sein, denn uns als Passagier verbindet ja nichts mit den anderen Passagieren. Wir haben auch gar keinen Vertrag mit dem Flughafen, sondern üblicherweise mit der Fluggesellschaft oder mit dem Reiseveranstalter. Insofern, Depp bleibt Depp und die Polizei muss für sich herausfinden, ob es wirklich nur ein Depp ist oder ob da vielleicht ein terroristischer Gedanke dahinter steckt, ein kriminalistischer Gedanke. Und das ist natürlich auch wichtig für uns als Reisende, dass eben so eine Alarmtür nicht nur gesichert ist, sondern auch Alarm gibt, wenn was los ist.
Aber trotzdem, da hängt ja manchmal viel dran. Wie könnte ich mich denn absichern, wenn ich jetzt einen Flug verpasse oder der komplett ausfällt und dann kriege ich den nächsten Flug nicht, die Schiffsreise ist futsch, die Hotelübernachtung, die dranhängt, ist auch futsch?
Ja, dafür gibt es die gute alte Pauschalreise. Man hat ja so das Gefühl, dass viele Reisende unheimlich gern selber alles zusammen buchen, aber das sind dann eben auch unabhängige Verträge. Ein Vertrag mit einer Fluggesellschaft, ein Vertrag mit einer Kreuzfahrtgesellschaft oder mit einem Ferienhausbesitzer. Und diese Unabhängigkeit, die klingt irgendwie ganz nett, aber führt eben dazu, dass die Ereignisse auch parallel stattfinden. Sprich, wenn ich den Flug verpasse, dann verpasse ich wahrscheinlich auch das Kreuzfahrtschiff, denn die haben keine Verbindung. Wenn ich aber eine Pauschalreise buche, dann ist mein Pauschalreisevertragspartner, der Veranstalter, der ist dafür zuständig, mich trotz einer Flugzeugverspätung, woran auch immer es liegt, Wetter, Depp und die Tür oder weil eine Besatzung des Flugzeugs krank ist, dann muss der Veranstalter mich dorthin bringen, wo ich hingehöre und für den gehöre ich dann eben auch aufs Kreuzfahrtschiff oder das Ferienhaus muss weiter bezahlt werden, wenn eine Verlängerung zum Beispiel ansteht. Das ist eine gute Absicherung.
Lass uns mal noch kurz bei Deppen am Flughafen bleiben. Wobei, das sind nicht immer Deppen. Manche Leute kennen sich eben nicht ganz so gut aus. Die brauchen ewig, gerade bei den Sicherheitschecks. Aber wenn da jetzt jemand sich wirklich extrem doof anstellt und der hat noch ein Taschenmesser dabei und Flüssigkeiten en masse und wegen so jemandem komme ich zu spät zu meinem Gate, da kann ich auch gar nichts machen, oder?
Ich kann pünktlicher zum Flughafen kommen und pünktlich heißt eben nicht nur, ich bin in meiner eigenen Sphäre pünktlich, weil ich mich gut auskenne, weil ich schnell bin, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe vielleicht gar kein Handgepäck, aber ich stehe eben hinter Leuten an, die viel haben. Der Fluggast muss selber dafür sorgen, dass er pünktlich zum Gate kommt und das eben unter Normalbedingungen, wenn die Polizei eben das Terminal schließt, dann kann ich das ja gar nicht mehr. Aber ich muss einen Puffer einbauen und das alles flutscht, das ist eben im ganzen Straßenverkehr, im Flugverkehr, im Bahnverkehr nicht üblich. Insofern Puffer mitbringen und lieber eine halbe Stunde am Gate sitzen und sich ein paar Flugzeuge angucken oder Kaffee trinken.
Kurt Schellenberg über unsere Flugrechte bei so Dingen, die nun mal manchmal an Flughäfen passieren. Dass Leute durch Türen laufen, durch die sie gar nicht laufen dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Extremzinszeit geht ja weiter. Ne? Die EZB hat es gestern bekannt gegeben, der Leitzins bleibt bei 0,0%. Das heißt, wenn wir einen Kredit wollen, dann ist das super billig, das ist toll. Aber nicht so toll ist, wenn wir Geld auf dem Konto haben. Das bringt fast gar nichts. Oder noch schlimmer, wir zahlen Strafzinsen. Auch das gibt es schon. Darüber, was ich tun kann mit meinem Geld, statt es auf dem Konto versauern zu lassen, haben wir mit Margarete Honisch gesprochen und sie gefragt, ob sie heute Abend in die Sendung kommen. Sie hat ja gesagt. Sie wohnt in München, schreibt auf ihrem Blog Fortunalista über Finanzthemen. Hallo, grüß dich. Guten Abend.
Hallo, Ralf.
Also, lass uns mal so ein paar Ideen oder Tipps durchgehen, was wir mit unserem Geld noch machen könnten, falls wir welches haben. Sagen wir mal, ich habe 10.000 Euro von der Oma geerbt, bin aber nicht so der risikofreudige Typ. Was könnte ich da machen?
Ja, also bei 10.000 Euro ist es so, dass da wahrscheinlich zum einen die Strafzinsen vielleicht auch gar nicht auf einen zukommen, weil das noch ein relativ kleinerer Betrag ist. Was man aber machen kann, wenn man das Geld trotzdem, sage ich mal, anlegen möchte, ist zum Beispiel auf einem Festgeldkonto deponieren. Ein Festgeldkonto bedeutet, dass ich einen Vertrag eingehe. Also ich sage zum Beispiel, ich lasse meine 10.000 Euro dort ein bis fünf Jahre liegen und bekomme dafür einen festgeschriebenen, vorher definierten Zins. Das heißt, ich habe schon mal die Zinsen sicher, die ich bekomme. Die bewegen sich aber auch in einem relativ kleinen Rahmen. Also wir sprechen hier aktuell von ungefähr 1%. Und ich bin dann natürlich auch an diesen Zins und an diesen Vertrag gebunden. Also es ist dann mal schwierig, dann vorher rauszukommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in was anderes investieren möchte, dann bin ich halt in diesem Vertrag drin. Das ist das eine. Und das andere ist dann natürlich auch, dass wenn man überlegt, dass wir natürlich auch eine Inflation haben von, im letzten Jahr waren es 1,8%. Im Durchschnitt sind es immer so 2%, mit denen man rechnet. Und ich habe dann 2% Inflation. Das heißt, mein realer Wert verringert sich um 2% im Jahr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bekomme ich halt 1% im Jahr dazu. Also ne, brauche ich auch keinen Taschenrechner, um zu wissen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so gut für mich. Eine wirkliche Geldanlage ist das dann auch nicht, aber zumindest schützt mich das so ein bisschen vor der Inflation.
Dann nehmen wir mal ein anderes Szenario. Ich bin etwas experimentier- und risikofreudiger, aber will im Notfall auch auf das Geld wieder zurückgreifen können. Was würdest du da empfehlen?
Da eignen sich eigentlich ganz gut ETF. Das sind Exchange-Traded Funds. Die sind aktuell, glaube ich, auch in aller Munde. Vielleicht haben das auch schon die ein oder anderen Zuschauer gehört. Das ist sozusagen ein Aktienfonds, der nicht aktiv gemanagt wird. Also da ist jetzt kein Manager dahinter, der jetzt ihm Aktien zukauft und wieder verkauft, sondern dieser Fonds orientiert sich zum Beispiel anhand des DAX. Also dann habe ich da zum Beispiel einen DAX-ETF mit den 30 DAX-Unternehmen, die es gibt, und kann dann sagen, dass ich einmalig einen Teil von diesem Fonds, von diesem großen Topf mit den 30 Aktien kaufe, oder ich kann auch monatlich immer ein Stück kaufen. Und das heißt, letztendlich investiere ich da tatsächlich in Aktien, aber mit einer einmaligen Zahlung kann ich halt ganz viele verschiedene Aktien kaufen. Und das Tolle ist, dass ich damit sozusagen mein Risiko minimiere, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine 10.000 Euro nur in die Aktie von einem Unternehmen stecke und dem geht es vielleicht nächstes Jahr nicht so gut oder der Branche geht es nicht so gut, und das sollte man im besten Fall nicht machen, zumindest auch nicht mit dem, wenn das der erste Aktienkauf ist. Deswegen sind auch ETFs so beliebt, weil ich damit halt ganz viele verschiedene Aktien kaufen kann und auch jederzeit wieder aussteigen kann. Also wenn ich sage, okay, jetzt will ich doch wieder in die sichere Nummer gehen und aufs Festgeldkonto setzen, kann ich mein Geld einfach rausnehmen und aufs Festgeldkonto zum Beispiel einzahlen.
Oder wenn man das Gefühl hat, der Markt ist jetzt so hoch gegangen, eventuell geht er jetzt runter, dann kann man es auch rausnehmen, oder?
Genau, dann kann man natürlich auch die Gewinne einstreichen und sagen, man wartet vielleicht wieder, bis die Kurse wieder nach unten gehen und kauft dann vielleicht wieder ein. Und dann muss man natürlich immer beobachten, was gerade passiert.
Ein Kollege von mir hat letztens gesagt, ach du, ich verleihe manchmal das Geld auf so ein Portal. Was steckt dahinter?
Das sind wahrscheinlich P2P-Kredite. Das ist tatsächlich so ein Trend, der in den letzten Jahren auch immer größer wurde und wird und letztendlich so richtig gerade auch an Fahrt gewinnt. Da geht es darum, dass man tatsächlich über Online-Plattformen sein Geld verleihen kann. Und das kann man verleihen an Privatpersonen, an Unternehmen. Und man kann dann eben auch schon mit kleinen Beträgen starten. Und die Renditen, die man da hat, sind eigentlich auch ganz gut. Also die liegen dann je nach Portal bei vielleicht 10%. Man hat aber auch eben das Risiko, das Ausfallrisiko, dass vielleicht der andere Part dann den Kredit nicht mehr bedienen kann. Also das heißt, vielleicht im schlimmsten Fall bekomme ich mein Geld nicht mehr zurück. Das ist etwas, was natürlich ziemlich ja, chancenreich ist, also im Sinne davon, dass ich damit eine schöne Rendite auch einfahren kann. Aber Rendite kommt auch immer zusammen mit dem Risiko. Mhm. Also das muss ich halt immer beachten. Ich würde empfehlen, wenn man sich dafür interessiert, dass man das vielleicht noch so beimischt. Also dass man sagt, okay, ein Teil vielleicht aufs Festgeldkonto, ein Teil in ETFs. Und wenn ich dann so ein bisschen noch was zum Zocken haben will oder so ein bisschen was Risikoreicheres und Renditereicheres, dann vielleicht noch einen Teil in die P2P-Kredite investieren.
Sonst schreibt sie für den Blog Fortuna Lista über Finanzthemen heute Abend mal im Radio. Margarete Honisch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein Mann, ein Elch und 1500 Euro. Es geht um einen Fall, der seit heute vor dem Amtsgericht in Mönchengladbach verhandelt wird. Ein Mann aus dem Münsterland war auf eine Jagdreise nach Weißrussland gefahren, hat dort auf einen Elch geschossen und ab diesem Zeitpunkt gibt es jetzt zwei unterschiedliche Geschichten. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich den Fall genauer angeschaut und zum Thema Jagdreisen auch recherchiert. Ilka, also was sagt der Münsterländer, was passiert ist auf seiner Jagdreise und was sagt der Veranstalter?
Ja, der Münsterländer erklärt das so, er ist auf diese Jagdreise gefahren, bei der er die Chance bekommen sollte, einen Elch zu schießen. Das hat er auch gemacht, also er ist während der Reise einem Elch begegnet und hat geschossen, aber nicht getroffen. Der Veranstalter sagt, doch, der Mann hat getroffen. Und zwar soll ein Treiber genau diesen Elch, von dem die Rede ist, später in einem Sumpfgebiet gefunden haben. Der Elch sei getroffen worden, aber erst später verendet, so die Version des Veranstalters. Der Veranstalter hat dem Mann dann eine Trophäe per Post geschickt. Der Mann hat sie aber nicht angenommen. Seine Begründung, der Elch, auf den er geschossen hat, soll ein Schaufelgeweih gehabt haben. Der Veranstalter hätte ihm aber ein Stangengeweih zugeschickt. Also die sehen anders aus. Der Anwalt des Mannes sagt, seinem Mandanten sei eine Trophäe untergejubelt worden.
Du siehst, ich schüttel schon den Kopf. Aber ja, jetzt verlangt dieser Mann 1500 Euro vom Reiseveranstalter zurück. Wie sind denn diese Jagdreisen aufgebaut? Was ist da inklusive? Was wurde ihm garantiert?
Ja, diese Jagdreisen, die sind so aufgebaut, dass du natürlich wie bei jeder anderen Reise auch erstmal Anfahrt und Unterkunft zahlst. Aber dann gibt es eben auch noch Kosten für die Jagd selbst. Und da ist das so, dass der Abschuss eines Tiers eine Gebühr kostet. Also ja, Treffen kostet und die Jagdtrophäe ist eben der Beweis für das erlegte Tier. Ich habe mir mal eine Liste angeschaut von einem westfälischen Jagdreisenanbieter. Die haben so eine Tabelle für Rotwild. Da geht es dann nach Kiloanzahl des Geweihs. Also der Abschuss eines Tiers mit einem Geweih unter 5 Kilo kostet zum Beispiel 1250 Euro. Bei einem Gewicht von mehr als 14 Kilo kostet es 9500 Euro und 11 Euro zusätzlich für jede weiteren 10 Gramm. Und bei dem Münsterländer, da war das eben so, dass er für diese Reise gesamt 3.800 Euro gezahlt hat und in diesem Betrag ist so eine Abschussvorauszahlung, nennt sich das, für einen Elch mit einem Trophäengewicht von 6 Kilogramm enthalten. Das Geweih, das er nun bekommen hat, ist aber wohl leichter. Noch ein Argument von seiner Seite, um eine Rückerstattung zu bekommen.
Bekommt man denn so eine Art Treffgarantie?
Also richtig garantieren kann das natürlich kein Veranstalter. Die können eben nur Konditionen anbieten, wie es gibt einen Betrag X zurück oder so. Lukas von Bodmar, Chefredakteur des Magazins Jäger, drückt es so aus.
Man kauft sozusagen eine Hoffnung und häufig leistet man eine gewisse Anzahlung. Und wenn der Jagderfolg dann nicht gewährleistet ist, der Hirsch kommt nicht oder die Gams oder der Steinbock oder was es auch immer ist, dann wird der übrige Teil der Summe nie fällig, beziehungsweise man fährt teils unverrichteter Dinge wieder nach Hause und jedem echten Jäger ist auch klar, dass das Teil des Geschäfts ist.
Ja, das Amtsgericht in Mönchengladbach schätzt den Elchfall so ein, dass die Klage des Mannes wohl keinen Erfolg haben wird. Der Jäger habe die Chance bekommen, einen Elch zu erlegen, sagte der Richter heute. Also sei der Vertrag erfüllt und die Klage unbegründet.
Soweit zu dieser Geschichte. Aber diese Trophäenjagd, die ist ja ziemlich umstritten. Wie argumentieren denn die verschiedenen Seiten?
Ja, die einen sagen, Jagd und eben diese Form der Trophäenjagd, bei der Hobbyjäger ein Tier erlegen und eine Trophäe bekommen, kann bei der Erhaltung der Artenvielfalt helfen. Die anderen sagen, das ist sehr umstritten und wenn es einen Effekt gibt, dann ist er nur unter bestimmten Bedingungen positiv.
Wer sind denn die Befürworter der Trophäenjagd?
Ja, das sind die Veranstalter der Reisen, aber auch der Deutsche Jagdverband zum Beispiel. Auf seiner Website betont der Verband, die Einfuhr von Trophäen nach Deutschland sei streng reglementiert. Und weiter wird dann der ehemalige Leiter der Abteilung Artenschutz des Bundesamts für Naturschutz zitiert. Der sagt, eine Einfuhrgenehmigung sei ein Garant dafür, dass die Bejagung einer bestimmten Wildart legal und auch nachhaltig sei. Hier wird also an vielen Stellen so argumentiert, dass Jagd und auch diese Trophäenjagd nachhaltig ist, weil man damit Geld in die Länder bringt und die Nationalparks und so weiter unterstützt werden können.
Was sagen die Gegner?
Der WWF sagt zum Beispiel, es gäbe nur wenige Beispiele für positive Effekte der Trophäenjagd. Ein Beispiel, das da oft genannt wird, ist Namibia. Dort gibt es sogenannte Gemeindeschutzgebiete, in denen auch Trophäenjagd erlaubt ist. Die Menschen vor Ort, die regulieren die Jagd in diesen Gebieten und kümmern sich um die Gebiete. Ich habe heute mit Arnulf Köhnke, Artenschutzexperte bei WWF, gesprochen. Er sagt, das System funktioniert, weil die Menschen vor Ort eben vom Schutz der Tiere leben. Die nehmen Geld ein, auch durch die Trophäenjagd, und haben so ein Interesse dran, die Tiere zu schützen. Er ist aber der Ansicht, dieses Beispiel sei nicht uneingeschränkt auf andere Gebiete übertragbar.
Das Problem ist eben immer wieder, wenn Quoten schlecht gesetzt werden, wenn nicht fachmännisch gearbeitet wird, gejagt wird und natürlich auch, wenn vor Ort die eingenommenen Mittel nicht an die lokale Bevölkerung zurückfließen. Denn dann ist ja gerade diese gewünschte Akzeptanz und Inwertsetzung der Natur für die Menschen vor Ort nicht gewährleistet.
Also Fazit, das ist ein sehr heikles Thema. Jagdverbände und Naturschutzorganisationen sind sich da nur an wenigen Stellen einig. Ja, aber dennoch gibt es eben einen Markt für diese Trophäenreisen.
Und ein Thema, bei dem ich weiterhin mit dem Kopf schüttel, aber gut, manche Menschen machen eben sowas. Trophäenjagd und die Geschichte einer Klage, nachdem ein Elch in Weißrussland geschossen wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fact-Checking ist enorm wichtig geworden, seitdem Fake News Wahlen oder Referenden entscheiden. Wink, wink, in Richtung USA oder UK. Und seitdem extreme Gruppierungen ihre Ideologie versteckt in vermeintlich seriösen Artikeln im Netz verbreiten, da brauchen wir natürlich immer wieder Fact-Checking. Faktenchecker vom Portal Korrektiv oder Mimikama aus Österreich oder Politico aus den USA sind gut beschäftigt, um alles zu überprüfen, was Politiker wie Donald Trump oder radikale Gruppen und Medien über Social Media da so raushauen. Faktenchecker gibt es aber natürlich auch in der nicht-westlichen Welt, ja, zum Beispiel hier in Afrika. Africa Check heißt dort eine Organisation. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin in Ost- und Zentralafrika. Antje, wieso wurde Africa Check gegründet? Was war der auslösende Moment?
Naja, also Africa Check gibt es jetzt ungefähr 7 Jahre. 2012 wurde das gegründet von einem Journalisten, der für die Nachrichtenagentur AFP arbeitete. Und inzwischen hat Africa Check aber schon 30 Mitarbeiter in Kenia, Nigeria, Senegal und Südafrika. Und dieser Auslöser damals, das war, dass in Nigeria Fehlinformationen kursierten über Impfung gegen Kinderlähmung. Also da gab es dann im Internet solche Informationen wie zum Beispiel, das könne unfruchtbar machen. Und das wäre alles eine Riesenverschwörung, um die Menschen in Nigeria zu dezimieren. Ja, und der Auslöser von dem Ganzen war dann aber tatsächlich, dass die Leute sich nicht mehr impfen ließen. Solche Gerüchte in der Art werden tatsächlich viel über Facebook und Co. verbreitet. Das sagt auch Alphonse Chiundo, der für die Organisation jetzt in Kenia arbeitet.
Most of Africans are getting online without the digital literacy skills to navigate the online space. And they are communicating in there. The misinformation that goes on in those spaces is quite a bit.
Also er sagt eben, die meisten Afrikaner bewegen sich im Internet, ohne über die Tücken informiert zu sein, die da auf sie warten. Und in den sozialen Medien kriegen dann eben viele die falschen Informationen mit, die dort verbreitet werden. Kann man sich auch fragen, ist das jetzt in Deutschland eigentlich so viel anders?
Das stimmt. Du hast es gerade angesprochen. Also Impfen ist ein Fake News Thema. Welche Fakten werden noch gecheckt?
Naja, also das geht wirklich querbeet. Also viel eben tatsächlich, was so in den sozialen Medien auf Facebook und Co. eben verbreitet wird, aber längst nicht nur. Also Africa Check guckt auch, was die ja, sogenannten seriösen, etablierten Medien so von sich geben, also Tageszeitungen und so weiter. Oder eben tatsächlich auch, was Organisationen eigentlich so für Informationen haben. Und ja, das können auch die Vereinten Nationen sein, die Weltbank oder so. Und auch da haben sie tatsächlich schon manchmal festgestellt, dass nicht immer alles so ganz stimmt, was da so steht.
Okay, dann hau mal was raus. Was sind konkrete Fälle, wo Africa Check recherchiert hat und das stimmte so nicht?
Naja, also eine Sache, die ich wirklich auch ziemlich unglaublich fand, UNICEF hat mal verbreitet, dass 65% der Frauen in einem Slum hier in Nairobi Sex im Tausch gegen Damenbinden hätten. Allein schon die ganze Geschichte ist schon so ein bisschen merkwürdig und woher weiß man das noch so genau, dann diese Zahl? Schon kurios, aber tatsächlich hat das dann auch eine Tageszeitung, der britische Guardian, aufgeklärt. aufgegriffen und dann weiterverbreitet. Und das Ganze stimmt natürlich vorne und hinten nicht. Eine andere Zahl, diesmal von der Weltbank. Auch komisch, dass die sich so verrechnen kann. Die hat mal behauptet, 60% des Bruttoinlandsprodukts in Kenia würde in Nairobi erwirtschaftet. Tatsächlich sind es so etwa 20%. Und eigentlich jeder, der sich ein bisschen hier auskennt, der weiß, der größte Teil vom Bruttoinlandsprodukt kommt aus der Landwirtschaft, also gerade nicht aus der Hauptstadt. Also auch schon ziemlich schräg.
Wir kennen jetzt die Medienlandschaft in Afrika oder in verschiedenen afrikanischen Staaten nicht so gut. Aber wie wichtig ist denn die Arbeit von Africa Check? Gibt es in den afrikanischen Staaten so ein ähnliches Mediensystem wie in Deutschland zum Teil?
Also genauso wenig, wie man jetzt die Medien in Deutschland vielleicht mit denen in Ungarn oder in der Türkei vergleichen kann, kann man jetzt Kenia mit Eritrea vergleichen zum Beispiel. In Kenia gibt es durchaus auch seriöse Tageszeitungen, wo ich immer wieder verblüfft bin, wie viel die aufdecken, auch an guten Fakten, obwohl sie schon oft auch sehr kontrolliert werden. In anderen Ländern eben gar nicht so viel. Aber klar ist, und das sagen die Leute von Africa Check auch, gerade in den noch relativ jungen Demokratien hier in Afrika ist es eben noch mal viel wichtiger, dass man eben die richtigen Informationen bekommt. Und dazu nochmal Alphonse Chiundu.
So we think information is the oil that will make democracies move. And if that information is good, then it can steer democracies towards what we would call stable kind of environment where people make decisions based on facts.
Also er sagt, Informationen sind der Treibstoff oder das Öl eben von Demokratien und korrekte Informationen können Demokratien nach vorne bringen und eben auch garantieren, dass die Wählerinnen und Wähler ihre politischen Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten und eben nicht von Fake News treffen. Ja, und da will eben Africa Check ein bisschen mithelfen.
Antje Diekans, Deutschlandfunk Nova Korrespondentin in Nairobi über den Africa Check, ein Faktencheck Portal auf dem Kontinent.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Warum scheidet der Wombat würfelförmigen Kot aus? Oder wieso ist bei Männern der linke Hoden wärmer als der rechte? Es gibt Wissenschaftler, die sich um sowas kümmern und einmal im Jahr werden die ausgezeichnet in Harvard, ganz seriös unernst, beim Ig-Nobelpreis. Und diesmal war auch ein Preisträger aus Deutschland dabei, der Psychologe Fritz Strack. Und unser Reporter Martin Krinner hat heute mit ihm gesprochen und er hat einen Blick in die Aufzeichnung der Preisverleihung geworfen.
Den Ablauf für die Ig-Nobelpreisverleihung übt das Publikum an der Harvard University schon seit fast 3 Jahrzehnten.
3, 2, 1, go!
Am Anfang fliegen ein paar hundert Papierflieger auf die Bühne. Dann kommt ein Chor aus einem guten Dutzend Wissenschaftlern und führt eine extra für die Verleihung geschriebene Mini-Oper auf. Und dann kommen die Preise, die unter anderem von echten Nobelpreisträgern überreicht werden. Und diesmal war ein Deutscher unter den Geehrten, der Psychologe Fritz Strack.
Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mir überlegt, ob ich nach Boston komme. Nachdem ich gesehen habe, dass es eine lustige Veranstaltung ist, habe ich mich schnell entschieden, da teilzunehmen und da mitzumachen.
Strack hat an der Uni Würzburg geforscht und wurde jetzt ausgezeichnet für seine Entdeckung, Zitat, dass ein Stift, den man im Mund hält, einen lachen lässt, was einen glücklicher macht. Und für die spätere Entdeckung, dass das gar nicht stimmt. Das heißt, eigentlich geht es gleich um eine ganze Reihe von Untersuchungen, bei denen Strack und diverse andere Forscher untersucht haben, ob und wie sich ein Lächeln im Gesicht auf unseren Gemütszustand auswirkt.
Und wenn man das untersuchen will, dann muss man Personen zum Lachen bringen, ohne dass sie wissen, dass sie lachen. Ja? Und da hat uns die Methode mit dem Stift geholfen, indem wir die Versuchspersonen gebeten haben, einen Stift in den Mund zu nehmen, entweder zwischen den Zähnen, sodass ein Lächeln ausgelöst wird, oder zwischen den Lippen, dass ein Lächeln verhindert wird. Und da mussten die Karikaturen einschätzen.
Und wer fand die dann lustiger? Klar, oder? Die Aktivierung der Lachmuskeln macht uns glücklicher und die lächelnde Gruppe fand die Zeichnungen im Durchschnitt deutlich witziger als die mit dem verzogenen Gesicht. Das war aber nur der Anfang der Geschichte, denn dann wurde der Versuch wiederholt von einem Psychologenteam aus Jerusalem und die kamen zu einem ganz anderen Ergebnis. Der Stift im Mund und das damit erzwungene Lächeln veränderte bei ihnen gar nichts. In der Psychologie kommt sowas häufiger vor und deswegen gibt es auch einen eigenen Begriff dafür. Man nennt das die Replikationskrise.
Das bedeutet bedeutet das in der Psychologie, wie stabil sind eigentlich die Ergebnisse, die wir finden? Und da hat sich also herausgestellt, dass sich viele Befunde nicht mit der gleichen Methode replizieren lassen, mit der sie ursprünglich durchgeführt wurden.
Und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Versuch in einem anderen Land oder in einem anderen Kulturkreis oder vielleicht in einem ganz anderen Jahrzehnt wiederholen möchte, dann muss ich unter Umständen den Versuchskandidaten ganz andere Bilder zeigen, weil sie einen anderen Humor haben und die Bilder aus dem ersten Versuch überhaupt nicht lustig finden können. Oder aber es heißt, dass die Forscher bei einer Wiederholung den Versuchsaufbau an einer anderen Stelle ein winziges bisschen verändern, vielleicht so wenig, dass sie es selber gar nicht bemerken und dass dadurch das ganze Ergebnis komplett verändert wird. Für Strack und sein Team ging jetzt also die lange Suche los, was haben die Forscher in Jerusalem anders gemacht als wir? Und sie haben was gefunden.
Da war also eine Vermutung, dass die andere Gruppe, die hat eine Kamera direkt auf die Versuchspersonen gelenkt. Ja? Und jetzt wissen wir aus der Psychologie, wenn man von der Kamera beobachtet wird, das beeinflusst die Urteilsprozesse.
Bei einer Wiederholung ohne Kamera kam wieder das Gleiche heraus, was auch Strack beobachtet hatte. Und möglicherweise war das den Wissenschaftlern in Harvard und allen voran Mark Abrahams, den Gründer und Veranstalter des Ig-Nobelpreises, auch nicht ganz unwichtig. Denn bei ihrem Preis geht es ihnen explizit um Arbeiten, die, nochmal ein Zitat, das Publikum erst zum Lachen, aber dann zum Nachdenken bringen. Denn wenn man Strack heute fragt, ob er sich am Ende widerlegt oder bestätigt fühlt, dann sagt er ganz eindeutig:
Bestätigt, absolut. Die neueren Untersuchungen sind dermaßen eindeutig. Und in der Wissenschaft war dann erst nach 15 Jahren kam eine Theorie, die sogenannte Embodiment-Theorie, die auch andere Dinge aus gleicher Perspektive betrachtet hat. Und plötzlich war diese Untersuchung eine Vorläuferuntersuchung für diese theoretische Entwicklung.
Und das ist doch mindestens einen Ig-Nobelpreis wert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.